Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen, willkommen zu unserer Sendung. Heute dürfen wir eintauchen in ein Geschäft, von dem wohl fast alle von uns nur so eine ganz vage Vorstellung haben. Was macht ein Spielerberater? Wie wird man zu einem? Wie viel Verantwortung steckt in dieser Tätigkeit? Und wird man als Spielerberater von Profifußballern genauso reich wie Profifußballer selbst? Erkut Sögüt ist Spielerberater, arbeitet unter anderem mit dem Ex-Nationalspieler Mesut Özil zusammen und ist uns zugeschaltet aus den Vereinigten Staaten. Hallo, Herr Sögüt.
Hallo, ganz liebe Grüße nach Deutschland. Grüße Sie.
Die große Lebensfrage in dieser Zeit: Kommt das Handy bei Ihnen mit ins Bett oder muss es draußen bleiben?
Ich würde sagen, nicht ins Bett, aber gleich daneben, sodass, wenn es vibriert, dann kriege ich das schon mit.
Und das 24/7, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
Ja, wirklich, das gehört wirklich dazu. Also das ist in meiner Tätigkeit als Spielerberater und vor allem jetzt, weil es ein globales Geschäft ist und wir Klienten überall auf der ganzen Welt haben, von Amerika nach Europa, nach Asien, klingelt es schon auch in der Nacht und morgens. Also es ist ständig wirklich, also.
Und ist es für Sie belastend oder haben Sie das akzeptiert?
Ich habe das soweit akzeptiert, weil ich auch ein super Team habe. Also für mich war das Wichtigste, als ich damals angefangen habe, 100% als Spielerberater zu arbeiten, damals in England, war für mich das Wichtigste, ein Team aufzubauen. Und das Team wird mit mir zusammen das Geschäft aufbauen. Und deswegen, ich habe halt 6 junge Spielerberater in Europa. Und die haben halt viel Arbeit von mir abgenommen. Und das ist halt super für mich. Und deswegen kann ich mich schon auf das Wesentliche konzentrieren, auf die wichtigen Arbeitstätigkeiten im Rahmen meines Berufes und kann halt viel abgeben. Deswegen kann ich auch andere Sachen machen als nicht nur Spielerberater, sondern auch viel unterrichten und vieles andere.
Lassen Sie uns bitte mal erklären, Herr Sögüt, Spielerberater. Was genau steckt dahinter? Was genau machen Sie?
Ja, also richtig definiert ist das wahrscheinlich bis heute nicht. Ich versuche es mal selbst zu definieren. Also meine Tätigkeit besteht darin, dass ich mich um alles kümmere, was ein Fußballspieler auf und neben dem Platz hat. Das heißt, wenn es auf dem Platz sind, sind es die Verträge, die der Spieler hat mit dem Verein. Neben dem Platz ist viel. Da ist zum Beispiel soziale Tätigkeiten, da geht es um wirtschaftliche Interessen, finanzielle Interessen, Social-Media-Arbeit, PR-Arbeit. Also es ist so eine 360-Grad-Beratung praktisch. Ne? Es ist mehr so eine Management-Arbeit.
Ich wollte gerade sagen, gibt es einen Unterschied zwischen dem typischen Management-Begriff und dem Spielerberater-Begriff?
Ja, also es gibt verschiedene Arten von Spielerberater heutzutage. Es gibt einige, die wirklich sich 360 Grad um alles kümmern. Das mache ich mit meinen Spielern. Und dann gibt es die Berater, die wirklich nur Verträge abschließen. Ja, die sind halt wirklich nur dann da, wenn es um einen Vertrag geht, um eine Vertragsverlängerung geht. Oder es gibt sogenannte Spielerberater, die mehr auf Vereinsseite arbeiten. Die fallen auch unter den Deckmantel Spielerberater. Die sieht man aber nicht, die hört man nicht viel. Die arbeiten eher auf Vereinsseite und sind aber auch Spielerberater und auch lizenziert. Also da sind viele, die dann auf Vereinsseite agieren seit Jahren. Eigentlich muss man die unterscheiden. Eigentlich darf man die nicht Spielerberater nennen. Meines Erachtens habe ich auch lange versucht, mit der FIFA zu diskutieren, aber hat leider nicht funktioniert. Also auch diejenigen, die nur einmal im Jahr einfach mal einen Anruf bekommen von jemandem aus einem Verein, der sagt, hier, da ist ein Spieler, den wir transferieren wollen, kannst du uns dabei behilflich sein? Und die Person, die das vermittelt, zwischen zwei Vereinen auch, ist dann auch ein Spielerberater, was meines Erachtens nicht richtig ist.
Das heißt, Sie haben es richtig von der Pika auf gelernt.
Ja, also ich habe vor 20 Jahren habe ich angefangen zum ersten Mal. Also das war in Hannover bei AAP Sport Marketing, das sind die Berater von Jogi Löw auch und oder der Berater von Jogi Löw. Da war ich damals Praktikant. Also als Praktikant habe ich angefangen. Ich habe nebenbei Jura studiert und für mich ging es eigentlich nur darum zu unterrichten von Anfang an und ich wollte das Praktische lernen. Und das ist jetzt mittlerweile 20 Jahre her. Das war 2001 genau, war es.
Jetzt habe ich gerade schon gesagt, Sie arbeiten unter anderem mit Mesut Özil, dem ehemaligen Fußballnationalspieler und Weltmeister 2014 zusammen. Sie haben eine eigene Agentur, das haben Sie gerade auch schon erklärt. Family and Football heißt die Agentur. Das heißt, Sie sind auch nur im Fußball tätig oder kümmern Sie sich auch noch um Sportlerinnen und Sportler in anderen Disziplinen?
Also ich bin lizenziert für 3 verschiedene Sportarten. Also unter anderem neben Fußball bin ich auch Berater für Basketball und Eishockey. Im Fußball habe ich bisher den größten Erfolg, würde ich sagen. In Basketball ein bisschen, nicht viel. Und Eishockey habe ich bisher nur einen deutschen Eishockey-Nationalspieler mal vertreten. Das ist auch schon lange her, vor 6 Jahren war das. Und hier in Amerika verschmilzt das jetzt so ein bisschen, auch vor allem Basketball werde ich versuchen, mehr hier zu machen, neben Fußball. Also wir werden in Zukunft Sportberater sein oder Athlete Manager, Sports Agent und nicht mehr nur Fußball oder Basketball oder Eishockey. Das heißt, der moderne Berater wird in Zukunft vielleicht 3 Fußballer beraten, 2 Basketballer, einen E-Sports-Athleten und 2 Tennisspieler. Also dahin gehen wir gerade. Das ist die Zukunft.
Und Sie sprechen gerade immer über Männer.
Eher also mehrheitlich noch dominant, aber das ändert sich gerade. Also ich bilde oder habe auch in der Vergangenheit einige Frauen ausgebildet, die jetzt auch als Spielerberaterin tätig sind. Und die Zahl wächst, weil auch Frauenfußball viel interessanter jetzt auch ist. Auch finanziell auch. Und ich glaube, dass wir in Zukunft viel mehr Frauen auch in dem Geschäftszweig haben werden. Also da führt kein Weg dran vorbei. Also hier in Amerika ist das auch so. In Europa eher weniger.
Sie haben gerade beschrieben, dass es diese verschiedenen Berater gibt, die im Verein sind und sich um bestimmte Sachen kümmern, die Spieler rein vermitteln. Und dann gibt es die, so wie Sie sagen, die sich so 360 Grad um jemanden kümmern, mit allem Wenn und Aber. Wenn ich an einen Spielerberater denke, dann denke ich an so einen wadenbeißenden, geldgierigen Typen, der eine blinkende Uhr umhat, der im Privatjet unterwegs ist. Was stimmt denn von dem, was ich im Kopf habe, bei Ihnen nicht?
Ja, also zunächst einmal, die meisten Spielerberater haben nicht so ein Leben. Ja, wir reden vielleicht von 0,5%, noch nicht mal wahrscheinlich, die so ein Leben haben als Spielerberater. Die Mehrheit hat es nicht und die Realität wird halt auch nicht gezeigt. Man zeigt einfach nur die Spielerberater bzw. die Stories, wo halt ein Spielerberater viel Geld gemacht hat. Und alles andere geht leider verloren. Also es gibt viele Spielerberater, die ich kenne, die versuchen zu überleben. Ja, weil einfach das Geld einfach nicht ausreicht für Flüge, für Hin- und Herfahren an Wochenenden. Also es ist nicht einfach, sich zu etablieren und das dauert Jahre. Es ist ein geschlossener Kreis, da reinzukommen, sich zu etablieren, ist echt nicht einfach. Und also Regelungen über uns werden eher gemacht, als dass sie mit uns gemacht werden. Und das ist ein Riesenproblem. Und daneben gibt es auch keine feste Struktur für Spielerberater. Seit 2015, als FIFA die Spielerberaterreglements aufgehoben hat und hat gesagt, hat jedes Land kann jetzt selbst bestimmen, wie die Spielerberater regeln. Und seitdem haben wir ein Riesenproblem. Also die letzten 7, 8 Jahre ist es unglaublich. Also jeder, der Spielerberater werden möchte, kann es einfach machen. Also sie gehen einfach heute online und registrieren sich und kriegen eine Nummer und dann können sie schon anfangen, als Spielerberater zu arbeiten.
Da will die FIFA jetzt aber dazwischen gehen, ne?
Ja, kann sein, dass das auch nächste Woche angekündigt wird beim FIFA Council in Neuseeland. Wir erwarten das, dass FIFA dann die neuen Regularien verabschiedet für Spielerberater, die dann nächstes Jahr in Kraft treten sollen. Und die wollen dann halt das jetzt wieder zentralisieren sozusagen. Also was sie dezentralisiert haben, was halt dem Beruf sehr geschadet hat, wollen die jetzt wieder umkehren und sagen, zentralisieren. Alles wird von der FIFA kontrolliert. Jeder muss wieder eine Prüfung ablegen, um Spielerberater zu werden. Also vieles wird sich wieder ändern, viel transparenter
Und das
etc.
macht ja die FIFA wahrscheinlich nicht von ungefähr. Also werden ja diese schwarzen Schafe unterwegs sein, die sich als Spielerberater für wichtiger halten und empfinden als der Spieler selbst. Wie häufig laufen Ihnen denn solche Menschen über den Weg?
Also nicht sehr häufig, ehrlich gesagt. Also es ist wie in jedem Berufszweig gibt es auch schwarze Schafe oder schlechte Menschen und das gibt es bei Spielerberatern genauso. Nur weil Fußball so im Fokus steht und die Spielerberater auch sehr im Fokus. Auch medial ist ein sehr interessantes Feld. Die Spielerberater, die Bösen, die Gierigen dahinter, das zieht natürlich auch in den Medien sehr gut, ne? Das muss man einfach mal gesagt haben. Aber grundsätzlich gibt es auch wirklich sehr gute Menschen, Top-Spielerberater, die versuchen wirklich alles für ihren Klienten zu machen, die wirklich ihren Klienten an erster Stelle haben und wirklich hart daran arbeiten. Und ich glaube, mit den neuen FIFA-Regularien, also einiges wird hundertprozentig besser, vor allem transparenter und mehr Bildung kommt da rein. Also endlich. Also wie kann es sein, dass man halt Spielerberater wird, ohne eine Prüfung abgelegt zu haben und dann Spieler berät, deren Karriere so kurz ist und dann Entscheidungen trifft für die Karriere dieser Kinder? Also das ist unmöglich. Also endlich kommt da was und ich bin mal gespannt, was da kommt. Einiges ist gut, einiges ist nicht gut, meines Erachtens, was kommen soll. Aber grundsätzlich bin ich dafür, dass das geregelt werden muss.
Der Spielerberater Erko Zögüt ist unser Gast, 1980 in Hannover geboren, als Sohn türkischer Einwanderer. Wie sind Sie aufgewachsen? Wie beschreiben Sie Ihre Kindheit? Was gab's und was gab's nicht?
Gute Frage. Also zunächst einmal bin ich Hannoveraner. Ich sage das auch überall, auch hier in Amerika, wenn die Leute mich fragen, wo kommst du her? Ich komme, ich sage, ich komme aus Hannover, welchen Verein unterstütze. Hannover 96 ist für mich auch klar. Ich bin ganz riesen Fan und werde das auch immer sein. Ich bin 1980 in Hannover geboren. Meine Eltern sind aus der Türkei eingewandert in den 70ern, meine Großeltern in den 60ern. Und wie ist meine Kindheit? Also ich glaube, in den ersten Jahren Kindheit war türkisch. Das heißt, wir haben erst Deutsch gesprochen, als wir im Kindergarten waren. Das heißt, also die ersten Jahre sind wirklich türkisch vergangen, dass wir wirklich türkisch gelernt haben und nur türkisch gesprochen haben. Mit Deutsch konfrontiert wurden wir zum ersten Mal im Kindergarten und dann in der Schule. Und ich bin als Kind aufgewachsen. Ich habe mir immer gedacht, es ist ein Nachteil, ein Migrant in einem anderen Land zu sein. Weil das hat man ja gespürt. Man war ja nicht ein Teil der Gesellschaft in dem Sinne, dass man halt genauso war wie die anderen. Die anderen sind jetzt die Deutschen da,
An
ne?
welcher
Und
Stelle haben Sie das
man
denn
hat,
gespürt als Kind?
also es gab verschiedene Sachen. Also man wächst einfach so auf. Man weiß, man ist sogenannter Deutsch-Türke oder Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund, wie immer man das auch nennen mag. Ich mag diese Begrifflichkeiten ehrlich gesagt nicht. Und ich meines Erachtens muss das alles abgeschafft werden und jeder, der dort geboren ist oder dort aufwächst, ist ein Deutscher, Punkt aus. Ja. Und all diese Begrifflichkeiten trennen uns ja auch, ne? Und es wird ja immer wieder danach gefragt. Also das heißt, wenn ich als Kind irgendwo hingehe, dann heißt es, ja, wo kommen denn deine Eltern her? Und ja, aber du bist ja kein Deutscher, wo kommst du denn eigentlich her? Ne? Und dein Name ist, bist du Moslem oder Türk? Das heißt, in meiner Heimat Hannover war ich ein Fremder. Also, wenn man das so sagen darf, ne? Und das ist halt,
Sie schmunzeln jetzt
es ist halt.
drüber, aber wahrscheinlich war das als Junge, als Kind doch schmerzhaft.
Ja, na klar, weil man möchte ja dazugehören. Das ist das Schönste, was man ist im Leben, ist, glaube ich, mal, dass etwas zu etwas dazugehören und 100% akzeptiert zu werden und nicht sich immer wieder aufs Neue beweisen zu müssen oder in einer Schuld zu sein. Hier, das bin ich. Und ich sag's mal so, das habe ich immer als negativ aufgefasst, dass ich Migrant war. Aber später habe ich gemerkt, es war ein Vorteil für mich im Leben. Jedes Migrantenkind müsste normalerweise zwei Sprachen sprechen und kennt zwei Kulturen. Das heißt, wir sind schon 2-0 voraus. Es ist ein Riesenvorteil, als Migrant irgendwo aufzuwachsen. Uns wurde das eher vermittelt oder rübergebracht, als wäre das ein Nachteil. Also müsste man zu Förderschulen gehen, dein Deutsch ist nicht gut genug und alles, ja. Wer wächst dann mit zwei Sprachen auf? Wer kennt denn zwei Kulturen? Wenige Menschen. Das heißt, wir sind eigentlich im Vorteil und nicht im Nachteil. Und das muss man sich erstmal verinnerlichen.
Ihr Vater war Fabrikarbeiter, die Mutter war Reinigungskraft. Wie hat Familie zu Hause ausgesehen für Sie?
Ja, Familie war halt viel Arbeit, ne? Also wir sind halt eine Generation von Kindern, also ich bin dritte Generation, unsere Eltern haben halt wirklich viel gearbeitet. Also man hat viel Eltern, also Eltern hat man viel nicht gesehen, ne? Weil Vater war Akkordarbeiter, Mutter war Putzfrau, zwei verschiedene Stellen. Und das war unser Leben, also Arbeit war eigentlich unser Leben sozusagen, also der Eltern. Und wir waren halt, ich habe praktisch nach Schule bin ich noch zum Fußball gegangen. Also wir haben schon unser eigenes Leben auch so ein bisschen gelebt. Aber zu Hause hat man so dieses türkische Leben gehabt und draußen hat man so diese Mischung aus Deutsch-Türkischem gehabt. Ne? Also so eine Reibung die ganze Zeit und immer wieder das Gefühl gehabt, ich muss mich jetzt beweisen, dass ich hier dazugehöre. Ne? Wir sind kurz nach der Wende nach Leipzig gegangen. Da habe ich zum ersten Mal Rassismus erlebt. Ich wusste gar nicht, was das war, was es ist. Ja, wir wohnen in der Straßenbahn, wurden wir von Rechtsradikalen angemacht, also die ganzen türkischen Spieler. Und dann ging das so weiter, war ich bei Hannover 96 mal in der Fankurve. Dann habe ich zum ersten Mal Leute gesehen, die den Hitlergruß gemacht haben. Und als ich dann 16 war und in Usedom war mit der Schulklasse, da mussten wir mit Polizeischutz rausfahren. Wir konnten das Gelände nicht verlassen, weil es so gefährlich war. Und am dritten Tag kam dann Polizeischutz von überall. Also müssen Sie sich vorstellen, die Busse sind dann reingefahren. Wir sind alle rein. Polizeischutz vorne, hinten und raus. Zurück nach Hannover. Das heißt, man hat es abgebrochen. Das sind so Erfahrungen, dann denke ich mir so, hey, wo leben wir eigentlich? Gehört man denn eigentlich nicht dazu? Ne? Das ist die Realität, das ist die Normalität. Ne? Und wenn man als Kind diesen doppelten Standard erlebt, dann fühlt man sich fremd auch. Ne? Dann fühlt man sich nicht wohl. Und das ist halt schade.
Das klingt alles sehr hart und sehr harsch, was Sie da erleben mussten. Welchen Berufswunsch hatten Sie als junger Mensch?
Ich wollte immer Lehrer werden, ich wollte immer unterrichten. Es war schon immer mein Traum. Ich liebe es zu vermitteln, ich liebe es zu teilen, mein Wissen. Und ich wollte immer Lehrer werden, habe das meinem Papa auch nach dem Abitur klar und deutlich gesagt. Ich möchte Lehramt studieren. Mein Vater war dagegen und er kommt aus ganz ärmlichen Verhältnissen aus der Türkei. Mein Vater konnte nicht zur Schule gehen, weil die kein Geld hatten. Mein Großvater konnte sich nicht leisten, ihn in die nächste Stadt zu schicken, da wo es ein Internat gab. waren halt Bauern und er musste auf dem Feld arbeiten. Und für ihn war das so, ich konnte nicht, aber mein Sohn muss sozusagen. Und er hat das praktisch durch mich erlebt, mehr oder weniger, das Studieren und alles. Und er wollte unbedingt, dass ich Anwalt oder Arzt werde. Und für mich war so, ich möchte Lehrer werden, ich möchte kein Anwalt oder Arzt werden. Und dann, ja, und ich kann die aber auch meine Eltern jetzt nicht verletzen, die haben wirklich sehr viel für uns getan. Alles nur für die Kinder praktisch haben die gelebt und für ihre Familie. Und so, okay, dann wenn ich Jura studiere, dann kann ich doch die akademische Laufbahn einschlagen, Master, Doktorarbeit und kann an der Uni unterrichten. Ich bin immer noch Lehrer, aber an der Uni. Und mein Vater ist happy und sagt, mein Sohn ist Anwalt. Also das war mein Deal sozusagen. Und so habe ich das auch gemacht. Ja? Also im Nachhinein bin ich glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin.
Und das ist wirklich, das so. Also wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, das ist wirklich ein beeindruckender Weg, den Sie dann aus Respekt und Dankbarkeit Ihren Eltern gegenübergegangen sind. Sie haben Jura studiert, unter anderem die Deutsch-Türkische Juristenvereinigung gegründet, mitgegründet, Auslandssemester in Izmir gemacht, erstes Staatsexamen, Referendariat in der Außenhandel, Kammer in Neu-Delhi, das zweite Staatsexamen, um dann nochmal weiterzumachen und damit nicht aufzuhören. Ich habe es gelesen und mich gefragt, was für ein Streber sind Sie zu dieser Zeit gewesen?
Ja, also ich bin wirklich ein Streber gewesen, teilweise mit der Brille vor der Bibliothek morgens um 8, bevor die aufgemacht hat, in Osnabrück stand ich da schon und dann bis abends um 10. Ich bin ein Mensch, der immer sich weiterentwickeln muss. Ich kann nicht stehen bleiben. Vielleicht liegt das auch daran, weil ich ja gesagt habe vorhin, weil ich Migrant war, weil ich mich immer beweisen musste, weil ich immer viel, viel mehr machen musste und Probleme im Deutschen hatte als Schüler, immer in Förderklassen, immer Grammatikprobleme. Also musste immer mehr machen und mich mehr beweisen. Und von daher prägt mich das bis heute. Und ich stehe bis heute noch früh auf und mache was anderes nebenbei, schreibe Bücher. Also ich kann nicht aufhören. Also das gehört zu meinem Leben und ich muss besser werden. Wenn ich aufhöre, mich weiterzuentwickeln, dann habe ich das Gefühl, dass ich zurückgehe.
Und fast nebenbei noch promoviert. Eigentlich müsste ich Dr. Sergit zu Ihnen sagen.
Ja, nein, bitte. Also Erkut ist super. Also ich bin... geht nicht um Titel, also es geht für mich wirklich, ich möchte Professor werden hier in Amerika in den nächsten Jahren und das ist mein Ziel und das war nur ein Schritt im Leben, also ich bin Spielerberater geworden und nicht, weil ich es werden wollte und ich wollte immer lehren und unterrichten und auf dem Weg bin ich jetzt hier auch.
Aber dann erklären Sie doch mal bitte, wo die Wegegabelung zum Fußball war, zum Spielerberater. Wann kam denn die Familie Özil auf Sie zu, um Sie etwas zu bitten, weil wenn ich das richtig gelesen habe, ist das ja der erste Kontakt zu diesem Job gewesen, oder?
Nicht der erste Kontakt zu diesem Job. Also wie gesagt, als Jurastudent habe ich ja schon in der Sportagentur von Jogi Löw, da wo er beraten wird, heute noch, da habe ich ja praktisch schon als Praktikant gearbeitet und durfte halt reinschnuppern in Verträge. Also ich habe die Welt des Spielerberaters schon vorher gesehen, aber 100% aktiv darin gearbeitet, habe ich erst angefangen, als mich die Familie Özil kontaktiert war. Das war zu der Zeit, da war ich noch in der Türkei, habe dann meinen zweiten Masterabschluss, war ich gerade dabei und habe nebenbei Spielerberater ausgebildet. Und habe dann angefangen, gezielt Leute auszubilden und denen zu helfen, das zu verstehen und die Prüfung zu bestehen. Und einer der Familien, die mich damals kontaktiert haben, war die Familie Özil. Der Vater hat mich damals kontaktiert und gefragt, ob ich denn bereit wäre, auch seine Mitarbeiter auszubilden in Düsseldorf. Da waren damals sechs, sieben Mitarbeiter in der Marketingagentur, von wie man Verträge mit Adidas und Nike macht bis zu also PR, Social Media, also wirklich jede Tätigkeit. Und ich habe das einmal im Monat gemacht. Also ich bin praktisch von Istanbul nach Düsseldorf geflogen.
Teilzeit.
Zu der Zeit Teilzeit, ja, ich brauchte auch das Geld, ja. Also ich habe in Istanbul zu der Zeit nebenbei Englisch unterrichtet, habe Spielerberater ausgebildet, also auch finanziell. Ich habe ja auch mit BAföG studiert, ne? Also das Geld in der Familie war ja nicht dafür ausreichend, dass ich und meine Geschwister alle studieren. Und für mich war, ich habe immer studiert und gearbeitet. Das war selbstverständlich, das war anders gar nicht möglich. Und das habe ich 6 Monate lang gemacht. Also ich bin 6 Mal hin und her geflogen, bis dann die Familie gesagt hat, du, wir würden dich gerne als Anwalt einstellen hier. Kannst du dir das vorstellen, in Düsseldorf, in der Firma. Und ich war mit meinem Masterabschluss fertig und war kurz davor anzufangen zu promovieren und habe denen gesagt, du, ich kann das nicht Vollzeit machen, aber gerne Teilzeitanwalt. Und dann haben die gesagt, ja, da musst du aber nach Madrid fliegen. Und Mesut war zu der Zeit bei Real Madrid. Musste ich mir einmal mit ihm unterhalten, ob er auch okay damit ist, dass du Teilzeit für ihn arbeitest. Und dann bin ich nach Madrid geflogen und habe ich mit Mesut zusammengesetzt. Also, du Mesut, ich weiß, du spielst bei Real Madrid und super Fußball. Du, ich möchte Professor in Harvard werden in Amerika. Das ist mein Lebensziel. Deins ist es Fußballer, meins ist es Professor. Deswegen werde ich das nicht Vollzeit machen können und werde das nur Teilzeit machen können, weil ich einfach halt anfange zu promovieren. Und der fand das toll, ne, dass ich auch meine eigenen Ziele habe und Werte und dass ich das machen möchte. Und so habe ich angefangen, dort als Jurist, Hausjurist, Syndikus praktisch bei Ösi Marketing damals in Düsseldorf.
Damit waren dann plötzlich alle happy. Sie waren happy, Mesut Özil war happy, die Familie war happy und ihr Papa auch, weil sie eben als Anwalt unterwegs waren.
Genau, für meinen Vater war das. Schon im ersten Semester im Studium hat er mir schon Zettel von seinen Freunden gebracht und Anträge und alles. Ich muss schon alles machen, als wäre ich schon Jurist. Ne? Für meinen Vater war das super. Ja, das ging dann auch über fast ein halbes Jahr wieder, noch nicht mal ein Jahr. Und bis dann die Familie mir angeboten hat, haben die gesagt, Erkut, kannst vorbeikommen? Und ich war in der Bibliothek, wirklich abends um 8, 9. Ich habe gesagt, ja, ich komme. Und dann bin ich da hingefahren. Und dann haben gesagt, ja, wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, dass du halt komplett übernimmst. Und ich habe überhaupt nicht daran gedacht. Das Einzige, woran ich denke, wie mache ich jetzt meine Promotion weiter? Ne? Und das Erste, was ich gesagt habe, ist unter einer Bedingung, Teilzeit. Ja? Und wir haben natürlich gelacht und dann war wieder, ne, Erkut, der Streber, der Student. Und das heißt, ich habe ein Leben gehabt, wo ich halt Student war und gleichzeitig Spielerberater von Mesut. Also ich habe wirklich diese Welten erlebt.
Der Spielerberater Erkut Sürgit ist unser Gast, unter anderem eben der Spielerberater von Mesut Özil, dem Weltmeister von 2014. Herr Sürgit, den Spieler zu einer Marke zu machen, wie funktioniert das? Was bedeutet das für Sie und für den Spieler und das Drumherum?
Wow, ja. Also im Jahre 2014, wie Sie auch schon gerade gesagt haben, als Mesut Weltmeister wurde, ich war selbst vor Ort in Brasilien und das war der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt habe ich einen Fußballer hier, den ich betreue, der wurde Weltmeister, hat bei Real Madrid gespielt, spielt jetzt in der Premier League. Wie bilde ich eine Marke aus ihm? Und für mich war das von vornherein klar, ich muss nach Amerika. Eigentlich hier, wo ich jetzt gerade lebe, in Los Angeles. Und bin da wirklich hierher gekommen und habe Freunde, die ich aus dem Basketball kenne, gefragt, wie kann ich denn aus einem Sportler eine Marke machen? Und da haben die mich mit einigen Kollegen vorgestellt. Und einer von denen heißt James Bond. Der ist wirklich so. Ne? Der heißt James Bond. Sehr, sehr erfolgreicher Sneaker-Hersteller. Und mit ihm saß ich dann zusammen und habe ihm das alles erklärt. Ich habe da diesen Fußballer, der hat eine große Reichweite. Wir haben Social Media. Wir sind da in Deutschland, ist er Nummer eins auf Social Media, hat viele Folge. Und da habe ich das ABC von Brand Building gelernt, mit denen zusammen. Und so haben wir die Marke M10 aufgebaut. Also das Logo wurde erst aufgebaut. Das hat dann circa 7, 8 Monate gedauert. Und wir haben mit Mesut viele Gespräche gehabt, hin und her. Und das hat uns, glaube ich, 2 Jahre so komplett gekostet, von Zeit und Energie, bis wir die M10-Marke hatten.
So, dann muss aber dieses M10 ja gefüllt werden, da muss ja Content rein.
Genau, das muss gefüllt werden. Und das Problem war zu der Zeit, wir hatten einen Adidas-Vertrag. Ja? Und viele von uns denken ja, so ein Adidas, Nike oder wie immer die auch alle
Diese
heißen,
ganzen
das
Sportmarken,
ist
ja.
nur. Genau, die Sportmarken wären nur Marken für Fußballschuhe. Das stimmt allerdings nicht. Das heißt, wenn man so einen Vertrag unterschreibt, dann bindet man sich für viel mehr als für Fußballschuhe. Ne? Also man muss dann halt auch Trainingsanzüge anziehen, die Sneaker anziehen, etc. etc. Ja, das geht bis zu Kopfhörern. Es ist eine wirklich, das sind mehr als nur Fußballschuhe. Und das haben wir dann auch gesehen, als ich dann gesehen habe im Vertrag, oh, okay, wir dürfen vieles eigentlich gar nicht machen. Ja, Mesut kann eigentlich seine eigene Marke gar nicht richtig herausbringen und auch fördern, weil er hat einen Vertrag. Das heißt, für mich war dann so eine Grauzone über Jahre, dass ich im Hintergrund langsam Schritt für Schritt die M10-Marke aufgebaut habe mit T-Shirts, mit Caps, anderen Fußballern gegeben. So 2016 während der EM habe ich das in anderen Fußballern gegeben, in der Nationalmannschaft, die haben das getragen und dann kam es wieder. Mesut hat selber immer getragen, immer das Cappy und die Leute haben gefragt, was ist das denn? Und so haben wir Schritt für Schritt Limited Editions aufgebaut. Haben gesagt, hier, davon gibt es jetzt 1000 T-Shirts, Limited Edition für 19 Euro oder so. Ja, es ging gar nicht um das Geld machen, sondern um die Marke herausbringen.
Sie haben
Und
jetzt
als Adidas
gerade,
Vertrag eigentlich.
Sie haben gerade gesagt, es ging gar nicht darum, Geld zu verdienen, sondern die Marke aufzubauen. Das hängt doch aber ja zusammen. Also natürlich geht es da um Geld, ne?
Ja, nein, ich meine ganz am Anfang, also weil keine Marke wird am Anfang Geld machen, das meine ich nicht. Am Anfang
Okay.
geht es wirklich nur darum, die Marke bekannt zu machen.
Mhm.
Das Geld kommt ja dann später, wenn es auch erfolgreich wird, ne? Und wenn die Leute die Marke mögen. Ne? Das dauert ja Jahre. Ja, und das war uns klar. Ich habe dir noch ein bisschen gesagt, du wirst wahrscheinlich erst Geld verdienen, wenn deine Karriere zu Ende ist damit. Ne? Zum Glück war es schon vorher, aber das war unser Ziel oder das habe ich ihm gesagt. Das wird jetzt so mal 5 bis 7, 8 Jahre oder länger dauern, bis die Marke etabliert ist, bis ich anfange, diese Marke zu lizenzieren an andere Marken, ja, um Geld zu verdienen. Wir haben 7 verschiedene Lizenzverträge derzeit am Laufen weltweit. Und das wollte ich halt immer aufbauen. Ich wollte etwas aufbauen, was nachhaltig ist für nach der Karriere, für den Sportler. Das heißt, wenn der Sportler zu Ende, wenn die Karriere zu Ende geht, dass er trotzdem immer noch, dass die Marke noch weiterhin besteht, unabhängig praktisch vom Sportler. Der Sportler fördert zwar eine Marke bis zu einem bestimmten Punkt, aber dann wird die Marke eher unabhängiger und kann auch weiterhin existieren. Und das haben wir halt geschafft, sowohl digital als auch physisch. Also, das hat Jahre gedauert, ne? Also nur mal, das, was ich jetzt erzähle, da gab es viele Höhen und Tiefen. Ja, also nur zur Information.
Und wenn Sie das so erzählen und ich mich wieder daran erinnere, dass Sie vorhin gesagt haben, Sie arbeiten so umfassend mit Ihren Klienten, dann liegt ja auch die Verantwortung irgendwie bei Ihnen, nicht nur, dass deren Konten und Portemonnaies voll sind, sondern dass der Kopf sich füllt und dass das anständige Menschen werden, weil Mesut Özil ist jetzt Mitte 30, der wird irgendwann aufhören, Fußball zu spielen, dann beginnt die zweite Lebensphase. Wie intensiv kümmern Sie sich darum?
Also nach der Karriere ist für mich genauso wichtig und die Arbeit für mich für nach der Karriere beginnt schon am Anfang. Deswegen, also bei Mesut war das schon fast schon zu spät, nach der WM 2014 mit der Markenbildung anzufangen. Aber das war für mich das erste Mal, dass ich das auch gelernt habe. Bei den heutigen Spielern fange ich schon früher an. Ja, schon wenn die 19, 20 sind, fange ich schon mit der Markenausbildung. Es hängt natürlich auch vom Spieler ab. Das geht auch nicht bei jedem Spieler, ne? Aber grundsätzlich kann man eine Marke, muss man eine Marke früh aufbauen und früh ausbilden. Und das habe ich bei Mesut habe ich da viel gelernt. Na klar, man ist zwar für vieles zuständig, aber man muss sich vorstellen, als ich mit Mesut habe angefangen zu arbeiten, war da schon Real Madrid Star. Das heißt, ich habe den nicht dahin gebracht. Ja, also ich habe nicht mit Meso gearbeitet in der Jugend, überhaupt nicht. Wir kannten uns ja nicht. Ne? Das heißt, ich habe angefangen mit einem Spieler, der schon ein Star war. Das heißt, wie sehr kann ich da noch formen und ändern? Also Persönlichkeitsformung war natürlich schon vorbei, aber Markenformungen etc., das konnte ich umsetzen, das habe ich auch gemacht. Aber wenn Spieler in einem bestimmten Alter sind, dann ist schon die Ausbildung bzw. vieles auch Persönlichkeitsausbildung schon geprägt, ist schon da. Das heißt, da kann man nicht mehr viel ändern.
Und das bedeutet, hätten Sie früher mit ihm angefangen und die Persönlichkeit früher geformt, dann hätte es das Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan nicht gegeben?
Das würde ich so nicht sagen, nein. Also das hängt davon nicht ab. Das ist deine persönliche Entscheidung und ich glaube, er hat den Präsidenten Erdogan auch in 2010 getroffen, auch in 2012 und dann glaube ich wieder in 14 oder 15 und dann 18. Also es gab ja schon 5, 6 Treffen vorher. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es das zum ersten Mal war. Und von daher, ich würde ihm auch nicht davon abraten, jemanden zu treffen oder nicht zu treffen. Ne, das ist auch nicht, das ist auch sein persönliches Leben und seine eigene Erfahrung. Und am Anfang war das ja auch okay. Da war das ja auch in der deutschen Gesellschaft akzeptiert in 2010, als wir so den Präsidenten getroffen haben. Da waren es noch alle Freunde und von daher. Aber 2018 war es halt ihm nicht mehr erlaubt, sozusagen das zu machen.
Hat er denn auf diese Art und Weise, um mal wieder zu Ihnen zurückzukommen, zu Ihrer Arbeit, hat er Arbeit, die Sie geleistet haben, mit so einem Foto womöglich zerstört?
Ich glaube nicht. Also das ist ja das Gefühl, was man in Deutschland hat. Also viele befürworten das und sagen, es ist seine Meinung, er kann das machen. Und viele sagen nein, also es ist okay. Aber auf der ganzen Welt, weil wir müssen global gucken. Und wenn ich das global sehe, hat er mehr Akzeptanz bekommen als ne? Also da, also in vielen Ländern auf der ganzen Welt haben wir gesagt, ja, finden wir gut. Du stehst zu deiner Meinung. Es ist nur in Deutschland das Bild. Und Mesuts Markt ist auch nicht Deutschland. Ja, auch nicht im wirtschaftlichen Bereich. Oder Mesut hat seine Fans in Asien, in Südostasien. Hat seine meisten Fans in Indonesien. Ja, das ist einfach so. Und in diesen Ländern und diesen Bereichen ist er natürlich, wird er, also hat er eine Riesengefolgschaft. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ist es. Bei dem Mesut ist es ja so, wenn man sich das überlegt, der wurde ja so als der Vorzeigetürke der deutschen Nation, hat man ihn ja dargestellt. Ne? Man hat ihm ja den Bambi gegeben. Ich weiß bis heute nicht, wofür er den Bambi bekommen hat, für welche Leistung, für was für eine Integrationsleistung man dort gesehen hat, nur weil er berühmt war und Fußballer. Ich glaube, da haben viel mehr andere, die hart gearbeitet haben, 30 Jahre lang geputzt haben, eher den Bambi oder Integrations- und Kinder erzogen haben, alleinständige Mütter, die haben mehr den Bambi meines Erachtens bekommen sollen. Und dann kam es halt diesem Abschied, ne? Ich habe hier die Phase selbst miterlebt. Es ist nicht einfach. Da müssen Sie sich mal vorstellen, dass halt nach diesem Foto, was ja vorher, die Jahre davor ja erlaubt, sozusagen erlaubt. Was heißt erlaubt? Er kann sich ein Foto machen, mit wem er möchte. Aber die Fotos davor waren ja okay. Das heißt, in 2018 auf einmal hieß es, Mesut, aber jetzt nicht mehr. Das war jetzt zu viel, sozusagen. Also jetzt darfst du es nicht mehr. Und diese Phase nach dem Foto bis zur Weltmeisterschaft und kurz danach, die war sehr intensiv. Weil zunächst einmal, es gab überhaupt keinen Rückhalt vom DFB. Aber das Schlimmste für Mesut, was passiert ist, kann ich Ihnen sagen, das war, er hat ein Jahr lang seine Schule in der Zeit unterstützt mit einem Projekt, mit mehreren Projekten hat er seine Schule in Gelsenkirchen unterstützt. Und da sollte er hingehen, kurz vor der WM. War er eingeladen etc., wo die Veranstaltung. Und dann hat die Schulleiterin mich angerufen und hat gesagt, Ja, Herr Sögert und Mesut kann hier nicht herkommen. Ich sag so, wieso nicht? Er hat das Projekt begleitet, bezahlt. Ja, also derzeit nicht willkommen, weil die AfD und die Bild-Zeitung. Also genau so hat sie das gesagt. Die AfD hat jetzt hier einen starken Zugang und wegen der Bild-Zeitung, Mesut kann nicht seine Schule besuchen. Und das musste ich dem Mesut vermitteln. Ja. Als ich das gesagt habe, war vorbei. Das habe ich auch, da habe ich aber auch gemerkt. Also das war so für Mesut so, wenn ich in meiner eigenen Stadt nicht mehr willkommen bin, dann werde ich auch nicht mehr für die, also das war für ihn so der Bruch, wo ich gemerkt habe, alles andere hat ihn nicht getroffen so sehr. Ob die Beleidigung im Stadion, ich saß ja selber im Köln im Stadion, wo die Fans, normale Fans, ne, du scheiß Türke, geh zurück nach Türkei und diese Beleidigungen sind ja krass, ne, das kriegt man. Und der, als Spieler, sowas hat er, das hat ihn, glaube ich, nicht so mitgenommen. Aber dass Mesut nicht mehr erwünscht war in seiner eigenen Schule wegen AfD und Bild. Und ich glaube, das war die Situation, wo der Bruch wirklich kam für Mesut und nicht alles andere. Und dann war er auf einmal der undankbare Junge mit Migrationshintergrund, ne? Also der Vorzeigetürke der Nation war von heute auf morgen der Undankbare. Und Dankbarkeit, dann frage ich mich, wofür muss der Mesut dankbar sein? Oder Migranten generell? Ich sehe da überhaupt keinen Grund, dankbar zu sein. Wofür, ne? Also, und das ist ein Riesenproblem in Deutschland, dieses ständige, dass Migranten eine Bringschuld haben.
Das merkt man, dass sie das sehr, sehr beschäftigt und aufwühlt. Der Spielerberater Erkut Sögüt. Er ist Spielerberater, er ist Dozent, er ist Ehemann, er ist zweifacher Vater und er ist auch noch Autor. Das kann ich auch noch sagen. Man würde Frauen jetzt ungerechterweise fragen, wie kriegen sie das alles unter einen Hut? Ich gebe Ihnen jetzt mal die Frage.
Ja, also wie kriege ich alles unter einen Hut? Ich bin ein Frühaufsteher. Ich bin so wie mein Vater, würde ich sagen. Der war auch ein Frühaufsteher. Ich stehe jeden Morgen circa um 5 Uhr auf. Manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später. Aber das ist so meine Routine. Ich brauche auch keinen Alarm mehr. Und die ersten 2 Stunden am Tag sind für mich die effektivsten Stunden. Das ist da, wo ich alles plane. Das ist wahrscheinlich das Deutsche in mir sehr, wo ich sage, vielen Dank dann auch, das ist the German Discipline. Und was mich dann wirklich über den Tag hinaus, über die Woche, also ich bin jemand, der viel plant
Das
und
sind.
viel strukturiert und das hilft mir.
Lassen Sie uns über diese Autorenarbeit sprechen, über Erkut Sögüt, Dr. Erkut Sögüt, der einen Roman geschrieben hat, der Deadline heißt, wo es um die hässlichen Seiten des Fußballs geht. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, also offensichtlich hat er wirklich zu viel Zeit. Warum wollten Sie und mussten Sie das schreiben?
Ja, also ich glaube, das hängt alles zusammen mit der Frage, wer bin ich? Ja, ich bin jemand, der unterrichten möchte, ich bin jemand, der teilen möchte. Und eine Art Teilen meines Wissens ist halt Bücher schreiben. Und ich habe Bücher geschrieben über das Beruf des Spielerberaters, How to Become a Football Agent. Und eine andere Art Teilen ist über Fiction, über Bücher zu schreiben und mit fictional Characters, also mit Charakteren, eine Geschichte zu erzählen im Fußball, aber mit Fakten. Ja, also und das war für mich so die Möglichkeit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt einfach meine Welt mit erfundenen Charakteren, aber mit Fakten belegt und eine Story daraus machen. Und das habe ich dann wirklich gemacht. Also ich bin eher in den ersten 2, 3 Monaten meines Buchschreibens bin ich eher ein Journalist. Ich mappe dann alles ab, so mache Mindmapping und schreibe dann in die Mitte das Problem und das war Vetternwirtschaft. Ja, und ich habe gesagt, okay, Vetternwirtschaft ist das Problem im Fußball. Es ist so eine Grauzone, es ist nicht illegal, es ist aber, es ist ethisch korrekt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schreibe ich darüber. Und das mache ich dann jeden Morgen,
Wie sieht
dass
die
ich
aus,
dann
die
diese.
Vetternwirtschaft im Fußball? Können Sie uns die erklären?
Also Vetternwirtschaft ist sehr stark verknüpft, vor allem auf Vereinsebene, also auf Vereinsseite. Das heißt, Vereinsfunktionäre nutzen sehr häufig Familienmitglieder als Berater. Das, was wir ganz am Anfang auch besprochen haben. Die Berater, die eher als Dealbroker unterwegs sind, also die eher vermitteln zwischen Vereinen. Das können auch dann sehr häufig Familienmitglieder sein, die dort eingeschaltet werden. Ja, und als sogenannte sind zwar keine, ich nenne die nicht als Spielerberater, aber die sind auch unter dem, ne, Deckmantel Spielerberater auch gesehen. Und da passieren auch sehr viele Kickbacks. Ja, das heißt, man schaltet dann Leute dazwischen, die dann auch die Provision auch zurück dann teilen mit den Leuten, die dazwischen geschaltet haben, sozusagen aus den Vereinen. Das ist so ein Beispiel, ja, es gibt viele Beispiele, wo halt, es ist halt Vetternwirtschaft, wie in vielen verschiedenen Berufszweigen auch, gibt es auch im Fußball.
Können Sie Namen nennen?
Also es ist eigentlich ganz öffentlich, man muss einfach auf Transfermarkt gehen und gucken, welche bestimmte Namen eingeben aus dem deutschen Fußball und dann findet man, huch, da ist doch der Von dem Präsidenten, der Bruder Spielerberater, der Sohn Spielerberater und so weiter. Also es ist von, oh, also es war bei vielen Vereinen, also die Struktur, das ist öffentlich, das ist, was ich jetzt eben auch im Buch geschrieben habe, ist nicht erfunden.
Wenn Sie von Vetternwirtschaft sprechen, dann sind wir wahrscheinlich auch ganz nah dran an der Manipulationen, an Betrug, an, ich gehe jetzt mal noch weiter, Menschenhandel, den es wahrscheinlich auch gibt, dass das eben kein Juwel ist, ein ungeschliffener Diamant ist, dieser junge Spieler, sondern einfach nur ein Etwas, das Geld verdienen muss.
Ja, mit dem Juwel, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist mein zweiter Roman, an dem ich arbeite. Entweder Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres werde ich herausbringen. Und da geht es halt um Human Trafficking in Football, also die Verschleppung von vor allem minderjährigen Fußballern aus Afrika nach Europa. Das ist so der Trend derzeit. Ja, und das ist halt unglaublich. Das sind fast jedes Jahr kommt circa 20.000 westafrikanische Fußballer stranden in Europa. Und darüber wird nicht diskutiert. Also vor allem in Städten wie Paris oder Brüssel, da werden Sie auf der Straße viele schwarzafrikanische Fußballer finden, die mittlerweile illegal dort leben. Die wurden illegal rübergebracht mit der Versprechung, irgendwo ein Probetraining zu erhalten. Und es ist ein Riesenproblem. Und das ist eine unglaubliche Story, was dort abgeht. Also und da recherchiere ich jetzt wieder wie ein Journalist. Ich bin nach Nigeria gegangen. Ich war in Kenia. Ich war in Ghana. Ich war vor Ort. Also ich recherchiere wie ein Journalist. Also ich gehe dann dahin und treffe Fußballer. Ich treffe Funktionäre. Ich treffe Journalisten. Ich treffe jeden, der damit konfrontiert war oder ist, wie diese Verschleppung dieser schwarzafrikanischen Kinder, der westafrikanischen Kinder nach Europa passiert. Und die Fakten habe ich jetzt zusammen. Ich habe Doktorarbeiten darüber gelesen, etc. etc. Und jetzt schreibe ich das zusammen mit den Fakten und werde es das dann herausbringen. Ne? Und das spielt jetzt in Paris ab, diese Story, ne? Von Nigeria nach Paris.
Dann werden Sie wahrscheinlich nicht everybody's Darling sein in der Branche, oder?
Das ist auch nicht mein Ziel, ehrlich gesagt. Ich habe ja auch ganz am Anfang gesagt, ich wollte nur Lehrer werden. Ich bin Spielerberater nebenbei geworden. Also von daher, wenn ich da etwas Gutes machen kann für die Gesellschaft, die Sportgesellschaft dort, dann mache ich das. Und von daher, also ich mache das, was ich für richtig halte im Leben. Ich habe mir noch nie sagen lassen, was ich machen solle und was richtig falsch ist. Also ich muss das selber für mich finden. Und ich spüre, dass ich das schreiben muss. Und wenn ich das spüre, dann schreibe ich das auch. Also mein drittes Buch, daran arbeite ich auch, nur jetzt mit Recherche nebenbei, das wird Rassismus im deutschen Fußball sein. Das wird auch sehr interessant sein. Da gibt es auch sehr viel zu schreiben nebenbei.
Der Spielerberater Erko Zögüt ist bei uns zu Gast und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass wir eintauchen können in einen Job, von dem die meisten keine Vorstellung haben. Ich glaube, das ist uns jetzt schon gelungen. Da war aber auch die Frage, ob man als Spielerberater eigentlich genauso viel Geld verdient wie ein Profifußballer. Wie gut geht's Ihnen mit dem Job?
Also Fußballer verdienen auf jeden Fall mehr, also generell, ja, ich gehe vom Generellen aus, Fußballer verdienen natürlich viel mehr als Spielerberater. Grundsätzlich verdienen wir eine prozentual, circa, sagen wir mal, in Europa ist generell 10% vom Bruttojahresgehalt des Spielers. Ja. Aber das variiert natürlich. In England ist eher die Regel 5% vom Bruttogehalt. Aber wie viele Spielerberater beraten denn Top-Spieler? Da sind halt nicht viele, die halt in den Millionen verdienen. Der Rest verdient nicht viel. Und das muss mal gesagt sein. Das ist wirklich Fakt.
Wo ordnen Sie sich ein?
Boah, also ich habe das Glück, was heißt das Glück gehabt, natürlich auch mit jemandem Mesut Özil gearbeitet zu haben, jahrelang. Ne? Und es ist ja klar, Mesut Özil war ein Hochverdiener. Und daneben hatte ich auch einige andere Spieler oder auch habe jetzt einige Spieler, die auch im Millionenbereich verdienen. Von daher verdiene ich ganz gut über den Beruf des Spielerberaters und ich habe wirklich viel investiert in meine Mitarbeiter. Für mich war klar, ich hatte wenig Spieler und muss Mitarbeiter ausbilden.
Fußballerinnen und Fußballer, die haben Träume, die wollen Weltmeisterin, Weltmeister, Champions League-Sieger werden. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie möchten gern Professor in Harvard werden. Warum?
Es ist ein Traum für mich immer gewesen und Harvard ist für mich die beste Universität der Welt. Ich habe dort unterrichtet auch schon, also als Gastdozent. Also mein Traum wäre es, 3, 4 Tage in Boston zu sein, zu unterrichten und die restlichen Tage der Woche hier in Kalifornien mit meiner Familie und hier Bücher schreiben und mit der Familie Zeit verbringen. Das wäre mein Traum, ja.
Dann wünsche ich Ihnen gutes Gelingen auf dem Weg zu diesem Traum. Der Spielerberater und Rechtsanwalt Erko Zögüt, ich danke Ihnen sehr. Grüße nach Los Angeles.
Vielen, vielen Dank. Danke. Ganz liebe Grüße nach Deutschland.